Herzlich willkommen bei Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten.
Genau so ist es. Ich brauche da jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die Gesundenuntersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
Aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Heute darf ich mich wieder mit Herrn Primarius, Privatdozent Dr. Andreas Meyeron unterhalten. Andreas Meyeron und ich haben uns vor geraumer Zeit über erhöhte Leberwerte unterhalten und sind der Frage nachgegangen, ob immer nur der Alkohol schuld ist. Wenn Sie die Folge nicht gehört haben, tun Sie das, es zahlt sich aus. Und heute wollen wir uns unterhalten über Fettleber, was ja auch sehr ein Thema ist, das immer wieder in den Zeitungen aufpoppt. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du dieses Thema wieder mit mir besprichst.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und noch mehr freue ich mich, über so ein recht wichtiges Thema sprechen zu dürfen.
Fettleber sagt ja schon einiges aus. Da steckt ja sehr viel drinnen in dem Begriff. Es handelt sich um Fett und um Leber. Und eigentlich ist es ja auch eine histologische Diagnose, dass man, wenn man im Mikroskop reinschaut, dass man sieht, da sind so Fettvakuolen drinnen und die Leberzelle ist mit Fett überladen oder man sieht das auch im Ultraschall. Kannst du vielleicht erklären, warum das wichtig ist, die Fettleber?
Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Ist die Fettleber ist letztendlich ein Ausdruck des metabolischen Syndroms. Und das metabolische Syndrom ist der Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und bei manchen Patienten wirkt sich's zusätzlich auf die Leber aus und die haben ein Risiko, sich in Richtung Leberfibrose und bei einigen auch in Richtung Leberzirrhose weiterzuentwickeln. Das gilt zu erkennen, diese Patienten zu identifizieren und möglichst davor zu bewahren mit Intervention, mit medizinischer Intervention.
Du hast jetzt den Begriff metabolisches Syndrom verwendet, also das ist vielleicht, wenn man den Begriff nicht kennt, das ist ein Zusammenschau von Befunden, Insulinresistenz, also vorliegendes Typ-2-Diabetes, eine Adipositas, also zu viel Körpergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören dazu und wir sagen ja immer gerne, die Leber ist sozusagen das Lebersymptom davon, die Fettleber.
Die Blutfette hast noch vergessen, die auch zum metabolischen Syndrom dazugehören. Und sonst ist es genau das. Es ist dieses Bild, was wir so oft sehen bei unseren Patienten. Auch wenn wir mit offenen Augen durch die Straße gehen, sehen wir ganz viele, von denen wir annehmen müssen, dass sie an einem metabolischen Syndrom leiden. Und das bietet aber auch natürlich durch Lifestyle-Intervention Möglichkeit zur Intervention. Und das ist etwas, was besonders wichtig mir erscheint, dass wir hier auch einen therapeutischen Blumenstrauß in der Hand haben, den wir bei vielen anderen Erkrankungen nicht in der Hand haben.
Metabolisches Syndrom habe ich deswegen auch erwähnt, weil sich nämlich die Begrifflichkeit der ehemaligen Leber, der Fettleber, und wir haben ja immer früher gesagt, alkoholische oder nicht alkoholische Steatohepatitis, also eine Verfettung der Leber, die auch mit einer Entzündung einhergeht. Und wir haben ja da früher immer dichotom unterschieden, haben gesagt, so entweder das ist nahrungsbedingt oder es ist alkoholisch bedingt. Du hast da mal in einem privaten Gespräch etwas sehr Tolles zu mir gesagt, die Leute, die sehr gut essen, trinken auch meistens sehr gerne und umgekehrt ist es ja genauso und da hast du ja, finde ich, ja vollkommen recht. Deswegen gab es ja eine Änderung in der Namensgebung oder in der Begrifflichkeit.
Ja, danke für den Hinweis. Es ist tatsächlich die Namensgebung geändert worden, ich glaube im Herbst letzten Jahres, wo wir die Begrifflichkeit von nicht-alkoholischer Steatohepatitis auf metabolisch assoziierte Fettlebererkrankung geändert haben. Das hat schon einen richtigen Vorteil, weil sozusagen das Spektrum, dem wir gegenüberstehen, das ideologische Spektrum viel besser abbildet. Es wird dann noch unterschieden, ob sozusagen mit oder ohne Alkohol assoziiert ist. Aber auch hier wird sozusagen diesem kontinuierlichen Spektrum viel mehr Raum gegeben. Und das ist, glaube ich, wichtig und richtig, auch um zu einer Entstigmatisierung von Leberpatienten zu kommen.
Ja, also wir haben jetzt erstmal, sind wir der Frage nachgegangen, ob immer der Alkohol schuld ist. Und genau das möchte man ja damit vermeiden, dass dieses Dogma herrscht, ja, jeder, der leberkrank ist, trinkt zu viel.
Absolut, und das ist wichtig. In Österreich gibt es, glaube ich, unter 3% der Bevölkerung, die alkoholabstinent leben, von den Erwachsenen. Das zeigt aber auch, dass sozusagen praktisch jede Lebererkrankung mit Alkohol einhergeht. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, was ist kritischer Alkoholkonsum und wird der überschritten? Und vor allem haben wir damit ja auch eine therapeutische Interventionsmöglichkeit, nämlich das zu meiden, das zu reduzieren und beziehungsweise auch abstinent diesbezüglich zu sein.
Jetzt wissen wir, was eine Fettleber ist oder eine metabolische assoziierte Fettlebererkrankung. Wie häufig ist es dann? Vor 10 Jahren kann ich mich erinnern, da gab es eine wunderschöne Publikation von einer Kollegin in den USA, die ist drauf gekommen oder hat dokumentiert, dass die Fettlebererkrankung die häufigste Ursache ist für veränderte oder erhöhte Leberwerte. Wie schaut es denn in Österreich aus? Und gibt es da auch einen Unterschied oder gibt es da einen Trend? Also zum Beispiel die Anzahl der Diabetiker oder Diabetikerinnen oder Menschen mit Typ-2-Diabetes hat sich ja verdoppelt in den 10 Jahren. Seht ihr auch mehr Menschen mit einer Fettleber? Oder?
Definitiv. Wobei auch hier wieder dieses Spektrum so kontinuierlich ist. Wir sehen eine deutliche Zunahme von Fettlebererkrankungen. Glücklicherweise führt aber nicht jede Fettleber zu einer Lebererkrankung. Also dieser Zusammenhang ist zum Glück nicht gegeben, sondern es kommt bei einer zum Glück Minderheit der Patienten zu einer Progression. Das würde ich eher bei 10-15% maximal ansetzen. Gleichzeitig muss man sich aber vorstellen, dass 30-40% der über 40-Jährigen an einer Fettleber leiden. Somit ist die Prävalenz unglaublich hoch. Und auch wenn von denen nur 10% eine Progression aufweisen, sind es noch immer wahnsinnig viel. Ich würde meinen, dass deine Aussage, dass die Prävalenz von Typ-2-Diabetikern sich verdoppelt hat, bei uns praktisch 1:1 ist, weil es ja letztendlich das gleiche Krankheitsspektrum ist.
Das Lebersymptom des metabolischen Syndroms einfach ist. Ja.
Genau.
Und du hast doch schon was Wichtiges angesprochen, das ist ja auch ein Sammelbegriff. Also man hat einerseits diese Verfettung führt auch zum Untergang von Leberzellen, da gibt es nachher eine Entzündungsreaktion, die kann man auch im Mikroskop beobachten, dann reden wir von einer Hepatitis, also einer Leberentzündung und dann auch eine Vernarbung, also Fibrose oder dann auch das Endstadium mit einer Zirrhose und ganz, ganz wichtig ist, bei Menschen mit Zirrhose ist ja eine Gefahr, dass ein Leberzelltumor oder ein Leberkrebs entsteht. Und das kann ihm auch passieren. Und da gibt es ja auch Veränderungen mittlerweile.
Absolut. Und aber auch da wieder, du hast dieses Spektrum angesprochen, von der Fettleber zur Fettleberhepatitis, zur Fibrose, zur Zirrhose und als Komplikation der Zirrhose den Leberkrebs. Aber auch da, mir geht es immer darum, natürlich ist das etwas, was groß im Raum steht, der Leberkrebs. Trotzdem bieten wir am Weg dorthin, bieten sich Möglichkeiten zur Intervention, die es zu nutzen gilt. Es gilt, den Lifestyle zu modifizieren, es gibt das Gewicht zu reduzieren. Wir können bezüglich der Fettstoffwechselstörung was tun. Beim Typ-2-Diabetes gibt es modernste Therapie heute. Und all das sind medikamentöse Maßnahmen und beziehungsweise Lifestyle-Interventionen, die die Progression verlangsamen beziehungsweise im Idealfall sogar verhindern. Und um eine Zahl zu nennen, man muss sich vorstellen, die Patienten, die ihr Körpergewicht um 10% nachhaltig reduzieren, und zwar unabhängig vom Ausgangswert, das sind die, die keine Progression in Richtung von der Leberkrankheit aufweisen werden. Und das heißt, Das sind ja mitunter auch realistische Ziele. Aber 10%, ja, ist schon viel, aber es ist auch machbar. Wir reden nicht, dass nur das Normalgewicht das Ziel ist, sondern wir reden tatsächlich davon, dass es das Ziel ist, Körpergewicht zu reduzieren und körperliche Aktivität zu betreiben und das nachhaltig ins Leben zu implementieren.
Du hast gerade angesprochen, dass ein Gewichtsverlust von 10% sehr wichtig ist, um den Krankheitsverlauf zu beeinflussen. Jetzt kann ich ein Gewicht aus unterschiedlichen Gründen verlieren. Also entweder ich mache Nahrungskarenz, Intervallfasten oder ich kann ja auch ein medizinisches Training oder einen Anspruch nehmen oder auch trainieren, Ausdauersport trainieren. Macht es einen Unterschied, ob ich dreimal die Woche 30 Minuten Sport mache oder nur 3 Stunden am Tag esse und so das Gewicht verliere?
Also günstig ist einmal beides. Idealer ist natürlich durch vermehrten Kalorienverbrauch induziertes Abnehmen, also sprich durch Sport. Wobei man hier, glaube ich, schon am Punkt kommen muss. Vermehrte körperliche Aktivität führt zu einem Fettverbrauch, aber vor allem verliert man keine Muskelmasse. Während wenn man fastet, ausschließlich fastet, ist ja sehr viel Muskelmasse betroffen und es geht tatsächlich darum, auch Körperfettmasse zu verlieren. Und insofern, ja, körperliche Aktivität ist natürlich günstiger, aber Gewichtsreduktion ist das wichtigste Ziel. Insofern würde ich da zwar eine Lanze für den Sport brechen, trotzdem aber das die Gewichtsreduktion nicht aus den Augen verlieren.
Also auch das ist nicht binär, sondern Nein. Es ist überlappend. Am besten ist man macht diese Lifestyle-Intervention, die du gesagt hast, man reguliert sich beim Kalorienzufuhr und dann eben auch bei der Erhöhung der sportlichen Tätigkeit.
Absolut, das ist auch, wenn ich mir anschaue, was wir in unserer Ambulanz machen, wir versuchen jetzt sozusagen tatsächlich im Sinn von einem Disease-Management die Leute hereinzuholen, einer Diätberatung zuzuführen, aber ihnen auch ganz konkrete Tipps für die körperliche Aktivität geben. Und das Ziel ist es, dass wir idealerweise im Laufe dieses Jahres auch wirklich eine Sportgruppe implementieren können.
Bevor wir zur Intervention kommen, das Tückische an Lebererkrankungen ist ja, dass diese sich in der Symptomatik ja nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Wir sagen immer so Müdigkeit, Abgeschlagenheit, das sind so eigentlich die klassischen Symptome, so wie man sich vorstellt, dass jemand gelbes Klären hat und Ösophagusvaritzen hat und einen Nabelbruch hat. Also das ist ja nicht so häufig, wie das dann teilweise so idealisiert dargestellt wird. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Buch von Vetter, wo das immer so gezeichnet worden ist, wie wir Medizin studiert haben. Gibt es denn noch zusätzlich oder ist das auch so eine Diagnose, die ihr stellt, basierend auf der Anamnese, Körperumfang, Übergewicht oder wie findet eigentlich der diagnostische Abklärung statt? Wann habt ihr den Verdacht auf Fettleber und wie klärt ihr das nachher ab?
In einer klinischen Realität ist es so, dass, und ich möchte das Hepatologe sagen, zum Glück wird heute sehr viel Labordiagnostik gemacht und die meisten fallen über erhöhte Leberfunktionsproben auf. Das führt in der Regel zu einer initialen Abklärung, wo der Ultraschall sehr an prominenter Stelle steht und und dort wird meistens die Fettleber bereits beschrieben und das führt zu weiteren diagnostischen Abklärungen in den Ambulanzen oder in den Ordinationen. Und dann gilt's natürlich, die Puzzlesteine zusammenzuführen. Es können wesentliche Erkrankungen ausgeschlossen, die Virushepatitis, Eisenspeicherkrankheit, Kupferspeicherkrankheit, Autoimmunerkrankungen. Letztendlich ist das eine Blutabnahme und wenn man die ausgeschlossen hat und dann übrig bleibt, erhöhtes Körpergewicht, erhöhte Hip-Waist-Ratio, Bluthochdruck, Dyslipidämie, also erhöhte Blutfette und erhöhter Blutdruck, dann wird in der Regel die Diagnose Fettleber gestellt, auch wenn man es formal nur nach einer Biopsie machen dürfte. In einer klinischen Realität wird heute wegen der Diagnose Fettleber heute niemand mehr leberbiopsiert.
Danke, dass du das sagst. Also ich wollte auch den Leuten die Angst nehmen, weil wir vorher gesagt haben, es ist eine histologische Diagnose, dann reinstechen in irgendein Organ, das mag keiner gerne, keiner wird das freiwillig machen. Deswegen nochmal ganz wichtig, dass man das erwähnt, dass man eigentlich sehr gut die Krankheit identifizieren und auch abklären kann. Ja, man kann dann noch einen Ultraschall vielleicht machen, da sieht man auch eine entsprechende Aufhellung und dann kann man noch eine Elastographie machen, wo man die Lebersteifigkeit misst und dann hat man auch so einen Anhaltspunkt oder wie weit fortgeschritten das die Lebererkrankung ist.
Das ist überhaupt eine tolle Untersuchung, diese Elastographie. Diese Elastographie ist eine ultraschallbasierte Diagnostik, die die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Ultraschallwelle über einen definierten Abstand von 3 cm misst. Und je mehr Bindegewebe drinnen ist, desto weniger elastisch ist die Leber und desto schneller geht die Ausbreitung. Andererseits, je weniger Bindegewebe drinnen ist, desto elastischer ist die Leber und deshalb verlangsamt sich die Ausbreitung. Und wir können da tatsächlich auf die Bindegewebsvermehrung, auf die Fibrose rückschließen und einerseits Zirrhose eigentlich recht klar definieren, relevante Fibrose klar definieren und auch potenzielle Komplikationen der Leberkrankheit, also den Pforteiler Hochdruck, eigentlich ganz gut charakterisieren. Eine tolle Untersuchung, die das Leben des Hepatologen verändert hat, würde ich meinen.
Ich darf hinzufügen, es tut nicht weh. Ich hab das auch schon mal über mich ergehen lassen aus Neugier.
Ich auch. Und es ist eine ultraschallbasierte Methode. Man spürt ein leichtes Klopfen zwischen den Rippen. Es tut nicht weh.
Ja. Also um da auch die Angst zu nehmen, so mein Gott, vielleicht habe ich eine Fettleber, da muss man mir dann reinstechen. Und so. Nein, es ist nicht so. Also das meiste wird mit der Blutabnahme identifiziert und dann in weiterer Folge folgt die weitere Abklärung.
Wir sind sehr blutlastig in dieser Blutabnahme. Durch die Blutabnahme können wir ja auch Scores ausrechnen. Es gibt auch Scores für die Fettleber, die eigentlich recht gut sind, muss man sagen, und wo man schon viel an Hinweis bekommt, in welche Richtung sich Diagnosen entwickeln werden. Also große, also nicht schrecken, manchmal sind schon ein paar Röhrln, die wir brauchen, aber das war's dann auch und mit dem können wir in der Regel mit dem Ultraschall bzw. Fibroscan die Diagnosen stellen.
Wenn ich jetzt die Diagnose habe, ich habe es übrigens damals nicht bekommen, aber wenn ich jetzt die Diagnose bekomme, Fettleber oder eben Muffled, sagen wir ja dazu, weil das ist ja ein bisschen hölzern auszusprechen, was macht man nachher? Kann man etwas machen? Du hast schon gesagt, also eingreifen in die Ernährung, Ernährungsberatung, Erhöhung der körperlichen Aktivität, aufhören zu rauchen natürlich auch, Kontrolle von assoziierten Erkrankungen, Hypertonie, Typ-2-Diabetes. Was macht man noch? Gibt es sowas, was ihr euren Patienten noch zusätzlich empfiehlt?
Kaffee trinken.
Ja, das ist antifibrotisch. Ja.
Also tatsächlich, Kaffee trinken wirkt sich günstig auf die Leber aus. Ein bisschen Spaß beiseite. Es gilt tatsächlich, das metabolische Syndrom zu behandeln in all seinen Ausprägungen. Diabetes ist gar Diabeteskontrolle ist ganz was Wesentliches, Lipidämie-Management, Hypertonie-Management und die körperliche Aktivität beziehungsweise die reduzierte Kalorienzufuhr sind aus meiner Sicht die wesentlichen Säulen. Wir werden auch noch sehen, was moderne Diabetestherapie im Sinn von die als Nebenwirkung, als gewünschte Wirkung, das Abnehmen zur Folge haben, was die für die Fettleber bedeuten. Bislang sind die Daten noch nicht sehr eindeutig, aber da erwarte ich mir natürlich schon noch einiges.
Also damit man es vielleicht auch sagt, es gibt aktuell keine zugelassene Therapie speziell für die Fettleberhepatitis oder für die Muffled.
Definitiv, es gibt keine medikamentöse Therapie, die zurzeit eine Zulassung hat.
Also wir machen ja auch keine Werbung für irgendetwas. Das war mir auch ganz wichtig festzuhalten. Du hast auch gesagt, also im schlimmsten Fall kommt es ja auch zu einer Fortschreiten, zu einer Progredienz. Wie engmaschig kontrolliert es eigentlich diese Patienten und wie schaut denn das aus?
Die keine fortgeschrittene Leberkrankheit haben, sollten einmal im Jahr zu einer Kontrolle kommen. Das heißt Blutabnahme und Ultraschall, gegebenenfalls Fibroscan. die eine fortgeschrittene Leberkrankheit haben, 6-monatige Kontrollen mit Ultraschall, Blutabnahme und immer die Lifestyle-Intervention und das Management von den Begleiterkrankungen.
Sie haben ja gesagt, dass die Fettleber oder Muffel-D ja vergesellschaftet ist mit anderen Erkrankungen des metabolischen Syndroms. Gibt es eine so Empfehlung, dass man sagt, ach, Sie haben eine Hypertonie, Sie haben auch einen Typ-2-Diabetes, lassen Sie sich abklären, wird das automatisch abgeklärt? Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Zuhörerin, ein Zuhörer sagt, naja, ich habe einen Typ-2-Diabetes schon seit längerem und ich habe eine Auslenkung des Serumcholesterins, ich sollte mich da auch mal anschauen lassen, macht das Sinn oder ist das eigentlich?
Also tatsächlich, glaube ich, fallen die alle über die Blutabnahme auf, wo die Leberfunktionsproben bestimmt werden und insofern würde ich fast ein bisschen pragmatisch sagen, da gibt es bereits ein etabliertes Screening, auch wenn es so nicht ausgesprochen ist.
Sehr gut, das freut mich sehr. Ich immer dachte, ich lasse mir das mal bestätigen. Ich hatte die Hoffnung, aber nicht den Beweis dafür, aber jetzt bin ich beruhigt. Ja. Wie glaubst du, sieht denn die Zukunft aus? Du hast angesprochen, moderne Medikamente, die eingesetzt werden bei der Behandlung eines Typ-2-Diabetes. Es laufen ja unzählige Studien. Ich finde das immer beeindruckend, aber leider ist es also ein Friedhof in der Forschung. Gibt ja eigentlich nur Studien, die gescheitert sind. Glaubst du, dass sich das in Zukunft ändern wird? Es gibt auch sehr viele gezielt entwickelte Medikamente, die dann leider in der Zulassungsstudie negativ waren.
Mitgemacht habe ich selber bei einigen Studien bereits. Die Enttäuschung war auch das eine oder andere Mal groß. Letztendlich, glaube ich, geht es darum, die Patienten zu identifizieren, die ein Risiko in Richtung Progression haben. Es wird nicht ein Medikament geben im Sinn von eines für alle, sondern wir müssen die identifizieren, die Risiko haben und für die wird es, denke ich, doch in absehbarer Zeit, sagen wir mal, würde jetzt um einen Zeitraum zu nennen, 3 bis 5 Jahren therapeutische Option geben, das Fortschreiten der Leberkrankheit zu verhindern. Und um das geht's.
Das heißt, wir sind am richtigen Weg oder die Forscher und Forscherinnen und Kliniker und Klinikerinnen sind am richtigen Weg. Also wir schauen in eine hoffnungsvolle Zukunft.
Das denke ich, ja.
Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch mit dir. War sehr spannend, vor allem insbesondere, weil es so eine häufige Lebererkrankung ist. Das war die heutige Folge von Medizin zur Kur, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.